Durch nachhaltige Maßnahmen will das Museumsquartier einen wichtigen Beitrag zur Transformation der Gesellschaft leisten, mit dem Ziel, bis 2030 ein klimaneutrales Kulturareal zu werden. Umweltbezogene künstlerische Projekte, die Begrünung des Areals, aber auch ein ressourcenschonender Betrieb sind zentrale Maßnahmen. Heute zum Thema, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind oder warum wir die Männer dafür brauchen. Dazu begrüße ich in der heutigen Podcast-Folge ganz herzlich Lilian Klebo und Theresa Vogel. Ja, es ist wieder soweit. Der MQ Fab Female Empowerment Book Club steckt mitten in den Vorbereitungen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Billy.
Hallo, liebe Lilian.
Hallo, Theresa. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, um ins schöne Museumsquartier zu kommen.
Immer gern.
Ich mag Fab.
Genau, MQFAB ist übrigens die Abkürzung von Female Empowerment Book Club.
Ich liebe es.
Es klingt so cool.
Das kann nur der Liane einfallen.
Ja, wissen, gell? Am Donnerstag, den 3. Juli, startet unsere bereits vierte Ausgabe als Freiluft-Edition auf der MQ-Sommerbühne. Um 19 Uhr geht's los, freier Eintritt. Mit dabei auch wieder Petra Hartlieb mit einem liebevoll kuratierten Büchertisch, freuen wir uns sehr. Und natürlich Bettina Leidl, Direktorin und Möglichmacherin unseres Buchclubs. Alles hat ja mit Hurra-Belesen noch begonnen. Aber mittlerweile wachsen wir und unsere, ja besser gesagt eure Fangemeinde will mehr. Mehr hören.
Unsere.
Mehr lesen. Danke an der Stelle an das große Medienecho und Interesse. Ihr habt auch wieder viele Interviews gegeben. Es kommen immer wieder Nachfragen. Das freut uns wirklich sehr. Und Billy, Theresa und ich haben eine sehr aktive WhatsApp-Gruppe. Die beginnt immer mit den gleichen Worten. Sorry, dass ich erst jetzt antworte. Aber mich reißt es gerade herum.
Ja, das ist unser Hallo.
Ihr steckt in den Dreharbeiten, Aufzeichnungen, Vorbereitungen für große Open-Air-Shows und obendrauf noch Mutter, Schulschluss.
Ja, WhatsApp-Elterngruppe, ich bin immer froh, wenn ihr seid.
Ja. Und ich frage mich jetzt, warum nehmt ihr euch die Zeit und was treibt euch an?
Das ist ja klar, wir drücken uns jetzt erstmal um die Sommergeschenke in der Elterngruppe.
Nein.
Was treibt uns an? Also ich glaube, uns drei, immer wenn ich unsere, sorry, dass ich erst jetzt antworten, Chats lese, sehe ich, dass uns alle drei Begeisterung und Liebe antreibt. Und in dem Fall auch Begeisterung und Liebe zu unserem Planeten, würde ich sagen, aber auch viel Neugier. Ich denke mir, es ist total schön, einer meiner persönlichen Heroes ist die Professor Helga Kromp-Kolb, die mal gesagt hat, sie wollte immer unbedingt Teil dieser Lösung sein und das wollte sie auch immer ihren Enkelkindern sagen können. Und ich glaube, so sehe ich das auch. Wir sollten Teil der Lösung sein, wir sollen vor allem jetzt die Hoffnung nicht aufgeben in einer Zeit, wo die manchmal rar gesät ist, aber wir haben auch ein Buch dabei, das uns erklärt, warum die Hoffnung gar nicht rar gesät sein muss.
Ich glaube auch, dass das direkt mit der WhatsApp-Elterngruppe zu tun hat. Weil man sich nicht nur in der Gegenwart engagieren möchte, sondern auch seinen Kindern und allen anderen Menschen auf diesem Planeten was hinterlassen will, was nicht nur von Zerstörung und hinter mir die Sintflut-Gedanken geprägt ist, sondern dass das einfach etwas ist, was uns antreibt, dass wir an die Zukunft denken und versuchen, unsere Verantwortung im Jetzt halt wahrzunehmen.
Aber welche Rolle spielen dabei Bücher? Ich meine, man muss die Bücher auswählen, man muss einmal die Zeit finden, um sie auch zu lesen. Verratet uns mal, wann lest ihr in eurem übervollen Tag?
Heute zwischen 2 und 4 Uhr morgens, du?
Na, da schlafst du gar nicht ein.
Ich bin mal wieder mit den Kindern eingeschlafen, muss man ehrlich sagen. Ja. Da war es 8:30 oder so. Und dann bin ich aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Und dann sind die Bücher doch so gut, dass man sogar zwischen 2 und 4 Stunden wach ist, statt nur normalerweise, ja, keine Ahnung, schlafe ich manchmal nach 10 Minuten an ein Buch ein. Aber das hat mich sehr gefesselt.
Aber das ist ein gutes Beispiel, weil ich finde, Zeit fürs Lesen findet man immer zwischendurch.
Ja.
Und es ist halt einfach auch eine bewusste Entscheidung, ob man zum Handy greift und zum 20. Mal WhatsApp oder Instagram checkt oder ob man sich die 10 Minuten Zeit nimmt und bewusst sich auf etwas konzentriert und sich mit anderen Inhalten befasst, die nicht der Algorithmus auswählt, sondern Die Buchhändlerin?
Genau, du im Abstimmung. Aber also auch das stimmt, was du sagst, auch eine, wurscht, ob das eine Drehpause ist oder ob du 5 Minuten ein Buch aufschlägst. Ja, diese mehreren 5 Minuten am Tag führen ja irgendwann zu einem ganzen gelesenen Buch. Und ich bin uns dreien echt dankbar, sage ich jetzt mal, dass wir uns dafür entschieden haben, mehr zu lesen. Weil ich war jetzt total happy, wie ich wieder da stand und mir gedacht habe, okay, Stapel, da ist noch einiges vor uns. Aber hurra, da ist noch einiges vor uns.
Und es ist auch befriedigender, finde ich. Also wenn man diesen Social-Media-Konsum irgendwie begrenzt und sich stattdessen anderen Inhalten zuwendet, fühle ich mich am Ende des Tages besser informiert, buchstäblich, als wenn ich das nicht mache.
Nachhaltiger
und informiert. Und außerdem Lesen bildet, nicht nur uns, sondern wir wollen ja damit auch was weitergeben, weil das einfach Inhalte sind, die von Autorinnen bewusst recherchiert, formuliert, zusammengetragen worden sind, um sich mit dem Thema Klimawandel und Hoffnung für Verzweifelte zu befassen. Und ich denke, da spürt man schon, dass da eine andere Intention dahinter ist, dass die selbst was bewegen wollen und das überträgt sich einfach auf die Leserinnen und Leser. Und je mehr Leuten wir das empfehlen, umso mehr zieht das Kreise, hoffen wir.
Und das, weil wir es gerade aktuell lustigerweise in einem Sokodonau-Fall hatten. Ja, da ging es darum, dass ein Buch von einer KI geschrieben wurde, daraus hat sich ein ganzer Kriminalfall entsponnen. Aber da musste ich auch daran denken, das kann eine KI nicht. Erstmal der große Respekt vor dem Werk eines Autors, den wir haben und den wir auch weitergeben möchten, auch zu sagen, da steckt Arbeit drin, da steckt Recherche drin, da steckt einfach ein Wahnsinnsablauf drin. Und du spürst das, auch wie die Liane mal so schön gesagt hat, man streicht über den Buchrücken oder wie du gerade so schön gesagt hast, es ist eine ganz nachhaltige Auseinandersetzung. Und ich finde das auch einen guten Kontrapunkt zur KI.
Und zum Showbusiness.
Ja, absolut.
Und jeder weiß, wenn man so sieht am Smartphone, täglicher Verbrauch 4 Stunden, dann kann man durchaus 1 Stunde fürs Lesen davon abzwacken. Mein Tipp ist zum Beispiel, ich nehme das Buch immer Straßenbahn oder U-Bahn mit und da verfliegt die Zeit. Also sonst ein langer Anfahrtsweg verfliegt, wenn man ein gutes Buch hat. Und das ist für mich auch immer ein schöner Ausgleich.
Ich habe es am Rad versucht, das war lebensgefährlich.
Oh Gott, bitte nicht. Wir brauchen die noch länger.
Wir kommen später noch aufs Radfahren und Theresa hat schon vorweg genommen. Es geht in der aktuellen Ausgabe um Klimaschutz und um auch die Hoffnung, die wir immer noch haben und nicht, dass wir frustriert sind, sondern dass wir positiv in die Zukunft schauen. Aber gehen wir noch ganz zurück zum Anfang, warum wir einen feministischen Buchclub gegründet haben. Ich werde immer wieder angesprochen darauf, warum gerade ich, und ich bin ja eher so im Lifestyle verhaftet, einen feministischen Buchclub gründe und überhaupt, was das soll.
Wirklich?
Und ja,
gerade deswegen,
in meiner Generation, ist das durchaus so, das passt überhaupt nicht zusammen.
Bei mir fragt das niemand.
Und ich sage immer, moderner Feminismus ist keine Kampfansage, sondern eine Friedensbewegung. Und daraufhin denken die Leute nach und sagen, ja, alte weiße Männer, politische Lage, kolossales Scheitern des Patriarchats, da hat es irgendwas und damit kann ich dann punkten.
Sag das nochmal, das war so schön, da können wir gar nichts mehr drauf sagen, Theresa, das war es am Punkt, oder?
Ja.
Oh, das war schön. Ja, das ist aber, du sagst das einzig Richtige und ich finde auch, wir sollten, ich sage das auch in der Kultur immer gerne, wir sollten endlich die Gräben, das ist Hochkultur, das ist nicht, da ist Lifestyle, da ist das, alles zusammen. Wir erschaffen gemeinsam eine Erde, wir erschaffen Kunst, wir erschaffen Unterhaltung, wir erschaffen Hochkultur. Aber ich finde diese Unterscheidungen alle äußerst langweilig mittlerweile. Ich finde, konzentrieren wir uns darauf, dass wir gemeinsam etwas Großartiges machen. Ich finde, dafür steht dieser Buchclub auch. Und woher wir kommen mit unseren eigenen Geschichten, ist ja eigentlich das Spannende dran, weil damit bringt nochmal jeder vielleicht einen Funken von etwas anderem bei. Und jeder geht mit seinem ureigenen Talent.
Und andere Generationen. Wir haben ja auch Valerie Huber, die doch um einiges jünger ist als ich und auch noch jünger als ihr seid, die aber genau die gleichen Visionen hat und wir uns gegenseitig auch ergänzen können. Ja. Billy, du bist eine Verfechterin, die immer sagt, Männer, wir brauchen mehr Männer. Du hast, also im Buchclub, ja, also allgemein und überhaupt.
Gut, dass ich das nachgesetzt habe.
Aber du hast ja viele männliche Fans. Du bist in einer sehr bekannten Fernsehserie Sokodona seit Jahren, ich glaube über 20 Jahren, Die Polizistin Penny Lanz.
Das sieht man an.
Den Männern oder mir?
Und ich sehe es ja auch, bei den Buchclubs kommen dann auch viele so Hardcore-Fans. Wie gehst du damit um oder wie kannst du sie für Feminismus begeistern? Sind die dann nicht manchmal verwundert, dass sie da nicht einer Penny Lanz gegenüber sitzen, sondern einer, die über Feminismus spricht, über Klimaschutz, über Frauenrechte? Erzähl uns da ein bisschen was.
Das Lustige ist ja, dass die Geschichte von Penny Lanz ja eigentlich so eine kleine feministische Befreiungsgeschichte ist. Ja, weil als ich angefangen habe, stand ich ja wirklich in einem Minirock mit Ballerinas in Gelb, teilweise sogar noch in Stöckelschuhen da. Und wurde auch noch versucht, jünger zu machen. Ja, und,
noch jünger damals.
Damals noch jünger, ja. Das hatte was mit der Konstellation zu tun, wie so oft im Film, na, die wurscht. Aber es war sehr spannend, weil natürlich, habe ich da mal irgendwann gesagt, zu einem Regisseur, hier, habe ihm die Stöckelschuhe gehalten und gesagt, lauf, wenn du möchtest, dass ich jetzt eine Verfolgungsjagd über einen Berg runter mache, lauf da drinnen. Und aus diesen ganzen kleinen Details, da gab es viele Sachen, du könntest doch auch im Badeanzug am Steg sitzen, wo ich dann mit einem Handtuch und Schlapfen aufgetreten bin und gesagt habe, dreh fertig. Also es gab auch diese wirklichen sexistischen Geschichten, die viele Schauspielerinnen auch erzählen. Ja? Und ich glaube, dadurch, dass sich meine Figur so entwickelt hat und dann eigentlich immer tougher wurde, auch immer wieder, aber trotzdem natürlich eine Frau ist, die aber in einer Männerdomäne sich behaupten musste, glaube ich, sind die Leute vielleicht gar nicht so erstaunt. Sie sind oft erstaunter, dass ich sehr viel weicher bin in Natura und sehr viel verletzlicher als meine Figur. Und ich glaube auch, das ist das eigentlich, was für mich den Feminismus auszeichnet. Wir sind ja eh wirklich badass, alle Frauen, wie wir dastehen, weil wenn man mal den Haushalt und seinen Beruf und sein Leben gemeinsam meistert, wir sind sowieso tough, ja, aber das, was wir sind auch verletzlich und weich, das ist unsere Superkraft, die ich finde, die auch genau eigentlich eine Schauspielerin ja ausmacht. Darum weiß ich nicht, ob die Menschen, glaube ich, dann auch viel von Penny Lanz in mir erkennen, aber auch diese andere Seite durchaus spannend finden. Ich habe immer tolle Diskussionen, ehrlich gesagt, und viele Menschen, die, glaube ich, genau das mögen.
Also Sie nehmen es im Grunde genommen positiv auf.
Ja, absolut. Na klar ist das jetzt was anderes, aber ich habe ganz tolle Fans, bei denen ich mich auch bedanken möchte, die wirklich immer neugierig sind und mitgehen bei allem, was man macht. Und das ist schön. Und das sind auch viele junge Frauen, was ich auch toll finde.
Bei mir ist es ja so, ich trete ja nicht in einer bestimmten Rolle so prägnant und hauptsächlich auf, wie die Billy jetzt so mit Penny Lanz einfach verbunden ist, weil ich so viele unterschiedliche Sachen präsentiere auch im Fernsehen und so viele unterschiedliche Formate habe, dass ich glaube, dass das die Leute gar nicht so überrascht. Also die denken sich halt, das ist noch ein weiteres Projekt, das ich halt jetzt auch noch mache. Es überrascht, glaube ich, niemanden. Es fragen sich nur wirklich die Leute auch manchmal, wann ich Zeit finde zu lesen und das alles vorzubereiten. Aber denen gebe ich immer die Antwort, ja, man muss es einfach machen.
Ja. Also. Und wie gesagt, wir fordern alle Männer dazu auf, dabei zu sein. Wir haben ja auch immer mindestens einen männlichen Autor in der Bücherliste. Apropos Bücherliste. Wir haben am 3. Juli wieder Valerie Huber zu Gast. Sie war beim letzten Mal dabei, aber wir haben das Buch nicht genau vorgestellt. Diesmal geht es Homo Sapiens. Ich glaube, ein ganz aktuelles Thema. Billy, du kennst ja Valerie gut. Hol uns da mal ab. Was begeistert dich an dem Buch und auch an der Person Valerie Huber?
Also an Valerie begeistert mich, dass sie, also sie ist einerseits diese, darf man ja jetzt auch mal loben, diese wirklich schöne Frau, junge Frau, die eine großartige Schauspielerin ist. Ich habe sie das erste Mal in dem Franz-Klammer-Film gesehen, die ist eine großartige Unterhalterin, kann aber auch großartig ernsthaft spielen und ist aber im echten Leben eine Fridays-for-Future-Aktivistin obendrauf, was mir einfach unheimlich imponiert. Sie ist unglaublich vielseitig, sie singt, sie ist einfach jemand, der sich überhaupt keine Limits setzt und offensichtlich einfach macht. Und kennengelernt habe ich sie, als wir diese Unterschriftenliste gemacht haben von 50 Künstlern an die Bundesregierung zur Einhaltung der 1,5 Grad Klimaschutzgrenze. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, was sie für ein Herzensmensch ist, die da wirklich mit einer Weichheit und Offenheit vor der Politik spricht, auch immer wieder eingeladen wird. Und das hat mir einfach wahnsinnig imponiert. Und als sie dann ihr Buch geschrieben hat, ich finde, das passt halt so gut, wie du sagst, weil sie aus einer anderen Generation kommt. Und diese Angst vor der Zukunft, die gerade diese Generation immer wieder anspricht, können wir ja noch viel weniger nachvollziehen als Valerie. Und ich finde, da holt sie halt in dem Buch besonders viele Menschen ab, weil sie jung ist.
Erzähl mal kurz, also FOMO ist ja bekannt, Fear of Missing Out. Es ist auch, man kann es, glaube ich, auch gut in Etappen lesen. Man muss jetzt, wenn man wenig Zeit hat zwischendurch, weil es ist ja nicht ein Roman, sondern es sind einfach
Essays eigentlich, ja, die sie da geschrieben hat. Und hat das auch so, man kann das eben, das hat sie auch mal so gesagt, man kann eben einmal da reinlesen, wenn einen dieses Thema mehr interessiert oder das Thema. Und es ist ein unglaublich klar geschriebenes Buch in kurzen Sachen, wo sie einfach die großen Themen bespricht, wie eben jetzt sei es der CO2-Haushalt, sei es eben die Klima, sei es das Klimaschutzabkommen, sei es die Wünsche, die Fridays for Future auch immer wieder formuliert hat. Ich denke, man kann sich zu jedem einzelnen Umweltschutzthema, wurscht, ob es jetzt die Luftverschmutzung ist oder die Klimakrise an für sich, dort gut einlesen und in diesen Essays etwas mitnehmen. Und eben ja, diese Angst vor der Zukunft, die sie in diesem FOMO Sapiens Titel drinnen hat, ja, quasi Fear of Missing Out Our Future eigentlich, ist natürlich berechtigt, aber dazu haben wir ein anderes Buch.
Theresa, wir haben ja ein Buch ganz speziell ausgewählt, das Hoffnung geben kann und soll. Kannst du uns darüber was sagen?
Das ist ein sehr interessantes Buch von Hannah Ritchie und das ist eigentlich auch eine Art Medienkritik, weil sie anhand von Zahlen widerlegt, dass Medien halt oft Clickbaits suchen und anhand von krassen Schlagzeilen auch Zahlen teilweise anders framen, kann man so sagen. Und sie anhand von Studien widerlegt, dass eigentlich nicht alles schlechter wird, sondern es auch Hoffnung gibt, eben zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch die Luftverschmutzung, Klimawandel und so weiter, dass nicht alles immer so krass ist, wie es kolportiert wird. Und dass es trotzdem Hoffnung gibt und wir noch was tun können. Es ist noch nicht alles.
Also eigentlich ein ganz neuer Aspekt, genau, in der Bücherliste.
Ja, sie sagt auch sehr nett einmal in dem Buch, dass sie immer Angst hat, dass diese Informationen der Gegenseite in die Hand fallen, weil man natürlich immer aufgrund dessen auch argumentieren kann, naja, so arg ist es ja eh nicht. Mhm. Aber es geht eben, und darum ging es uns, glaube ich, dass wir sagen, was wir jetzt brauchen, ist wirklich Hoffnung und Menschen, die einen Unterschied machen wollen.
Mhm. Ja, und wir wollen auch nicht schwarz malen, sondern Licht ins Dunkel bringen. Es gibt ja auch die Titelgeberin unserer Veranstaltung. Leider ist dieses Buch vergriffen, vielleicht trotzdem kurz erwähnen, weil eigentlich hat damit alles begonnen, die Thematik.
Ja, da fand ich das sehr spannend, weil sie eigentlich, also das ist eine Ines Imdahl und Janine Steger, haben damit halt das ganze Thema aufgeworfen. Warum gibt es so viele Frauen, wie jetzt eben Valerie
Der Titel
Huber
heißt,
uns,
warum Frauen die Welt retten werden
und Männer dabei unerlässlich sind. Mhm. Und einerseits ist es natürlich, dass wir sagen, ja klar, wir haben jetzt auch lauter Frauen genannt bis jetzt, ja, mit Valerie Huber oder Professor Helga Kromp-Kolb oder denken wir an Lena Schilling, denken wir an ganz viele, die das machen. Ne? Und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir sagen, okay, aber wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir ausgrenzen, sondern wir sollten immer wieder versuchen, dass uns ganz klar wird, dass wir alle in der Verantwortung stehen. Nun ja, es sind viele Strukturen auf dieser Welt extrem patriarchalisch und klar wollen wir die aufweichen, aber auch das werden wir nur schaffen, wenn wir das gemeinsam machen. Also wäre meine Hoffnung.
Mhm. Ich durfte unlängst bei einem Vortrag der Wissenschaftlerin des Jahres, Sigrid Stagel, dabei sein. Und ein großer Teil ihres Vortrags handelte von dem Mut zur Veränderung, dann ganz schön von Chancen statt Problemen und von der Vision, dass Ökonomie und Ökologie kein Widerspruch sein müssen. Und da wurden auch viele Zahlen gezeigt, warum man positiv durchaus Veränderung zulassen soll. Und trotzdem hängt über dem Wort Klimaschutz immer so eine dunkle Wolke. Ja. Habt ihr positive Erfahrungen von Veränderungen, Menschen, die sich einfach am Anfang erst dagegen gesträubt haben und dann gesagt, eigentlich ist es besser? Ja, Theresa zeigt auf, bitte.
Ja, ich zeige deswegen auf, weil eine meiner allerengsten Freundinnen ist die Michaela Krömer und das ist die Anwältin, die die erste Klimaklage gegen den Staat Österreich eingebracht hat. Und das ist zuerst einmal in Österreich abgelehnt worden, ist jetzt aber beim Europäischen Gerichtshof gelandet. Und dieser Tage müsste das entschieden werden. Und wenn das, so wie die Schweizer Klimaklage der Seniorinnen, für sie entschieden wird, für sie und ihren Mandanten, dann hat das große Auswirkungen auf den Staat Österreich und auf den Klimaschutz und auf uns alle eigentlich. Und sie ist für mich so eine absolute Pionierin, wobei da auch ein Mann ins Spiel kommt, weil den Fall, den sie vertreten hat, war der Max, so nennt sich der auch immer in der Öffentlichkeit. Und das ist ein Multiple Sklerose-Patient, der seine eigene Geschichte öffentlich gemacht hat und sich als nahbares Beispiel zur Verfügung gestellt hat, anhand dessen sie die Klage aufhängen konnte. Das heißt, dass der Ansatz ist, dass er vom Staat Österreich geschädigt wird, persönlich, weil jeder Tag, der über 25 Grad warm ist, fesselt ihn, oder so drückt man das eigentlich nicht mehr aus, aber zwingt ihn dazu, einen Rollstuhl zu verwenden. Das heißt, alles, was über 30 Grad ist, macht ihn mehr oder weniger sehr bewegungseingeschränkt, und eigentlich hätte der Staat eine Sorgfaltspflicht und müsste ihn davor bewahren, in diesen Zustand zu kommen. Und je weniger der Staat dagegen unternimmt, dass es heißer wird, umso mehr wird er und infolgedessen die ganze Bevölkerung geschädigt. Und das ist der Fall, an dem das Ganze aufgehängt ist. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das ausgeht.
Aber es gibt ja immer noch diese Unverbesserlichen, die sagen, ja, die Klimakrise, früher gab es sauren Regen und Waldsterben und Ozonloch und heute spricht keiner mehr darüber. Aber es wurden viele Maßnahmen gesetzt, um eben nicht das Ärgste entstehen zu lassen. Was sagt ihr solchen Leuten, die immer noch sagen, bitte hört auf, das ist ja alles nur ein Fake?
Aber das sind ja zwei perfekte Beispiele. Lustig, dass du es ansprichst, genau das wollte ich gerade sagen. Ja, der saure Regen, sind wir froh, dass wir nicht mehr drüber reden. Das ist aber deswegen weg, weil eben bestimmte Schwefelfilter, aber halt hauptsächlich mal auf unserem Erdteil eingepflanzt werden können. Und da sind wir wieder bei dem, was du vorher auch gesagt hast, warum Ökologie und Ökonomie durchaus zusammenhängen. Da, wo natürlich Geld da ist, können wir in Fabriken solche Filter installieren und es kommt nicht mehr zum sauren Regen und nicht mehr zum Kippen von Gewässern. Und darum gilt es eben, die anderen nachzuziehen. Die Hannah Ritchie sagt das sehr schön in ihrem Buch, wir müssen immer erstmal über diesen Punkt heraus, wo es erstmal schlechter wird, aber dann wird es besser. Und da hat sie tolle Zahlen zum Beispiel drin. Und das andere ist das Ozonloch. Ja, zum Glück reden wir nicht mehr drüber, aber auch hier wurden FCKWs verboten und die sind zu 99% reduziert, genauso wie eben dieses Schwefeldioxid, das damals ausgestoßen wurde und zum sauren Regen geführt hat. Also zwei Erfolgsgeschichten, die durch menschliches Machen zwar zuerst verursacht wurden, aber auch wieder getan wurden. Gut, also kann man die Gegner sofort mit dem Argument widerlegen. Das ist ja dann eigentlich wieder verbessert worden durch menschliche Ideen. Und davon gibt es sehr viele.
Und ich habe schon auch den Eindruck, dass, obwohl das Thema medial jetzt nicht mehr so präsent ist wie vielleicht bevor alle Kriege begonnen haben, die jetzt gerade toben, ist es dennoch im öffentlichen Bewusstsein schon angekommen, dass Klimaschutz ein Thema ist und wichtig ist. Also mir begegnen relativ wenige radikale Gegner, die sagen, das ist sowieso alles für den Hugo und so weiter. Manchmal bemerke ich eine gewisse Resignation, dass die Leute sagen, naja, solange Indien und China so viel CO2 ausstoßen und sonst irgendwie die Industrie wird das nicht im Griff haben, brauchen wir nicht Müll trennen. Aber das ist halt, finde ich, ein Scheuklappenansatz, wo man sich selber aus der Pflicht nimmt.
Ich denke, kein Mensch möchte, dass es seinen Kindern später schlechter geht. Und die Theresa hat es eingangs wirklich sehr schön gesagt, wenn wir jetzt hingehen können und genau diese Verantwortung übernehmen können und sagen können, das ist mein Beitrag, den ich leiste, gleichzeitig habe ich eine Stimme, die ich politisch erheben kann. Es sind ganz viele Veränderungen dadurch geschaffen worden. Zum Beispiel war Peking eine der Städte, weil du jetzt gerade China gesagt hast, die am schlimmsten, gerade was die Luftverschmutzung war. Das war aber früher auch in London so und das war früher auch in Edinburgh so. Ja. Nur dann sind Leute aufgestanden und haben gesagt, bitte, wir möchten nicht so leben. Es verursacht eine Unmenge an Krankheiten und da sagst du genau das Richtige, was ja auch klar Climate Law, von denen hast du gesprochen, die übrigens Valerie und ich auch unterstützen. Lustig, dass das deine Freundin ist, wusste ich nicht. Claw, ganz großartige Organisation. Genau solche Sachen haben einen wahnsinnigen Sinn und da kann man Stimme erheben und da kann man von der Regierung einfordern. Und diese Klimaklagen sind wahnsinnig wichtig, aber es ist auch das, was jeder Einzelne von uns einfordert, politisch. Ich glaube nicht mehr, dass wir daran vorbei können. Man sieht die Fakten, die Zahlen. Es hat mit 1850 begonnen, industrielle Revolution. Ab da ist dieser CO2-Ausstoß in den Himmel gegangen. Also wie viele andere.
Du sprichst auch immer bei Feministinnen und Kämpferinnen for the good cause, also dass es eigentlich um eine positive Veränderung geht. Ihr seid ja beide Mütter und steht sicherlich vor dem Dilemma, zum einen aufgeklärte Erziehung zu leisten, einfach nicht blind in die Welt zu schauen und andererseits Hoffnung zu geben auf eine, wenn nicht bessere, aber gute Zukunft. Wie geht ihr damit um?
Ich glaube, es kommt einfach ganz darauf an, mit welcher Haltung man selber vorangeht. Also es gibt natürlich Phasen, wo man verzweifelt ist über die Weltlage, wo man in der Früh aufwacht und schon wieder ist, was passiert. Und wo es einem schwerfällt, Hoffnung zu geben und positiv zu denken. Und gleichzeitig aber glaube ich, also die eigene Grundhaltung ist bestimmend. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man Kindern schon sehr viel zumuten kann. Also vor allem denen, mit denen man das von Anfang an so betrieben hat. Also ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, Billy, aber meine Tochter wusste von Anfang an sehr viel über diese Welt und hat auch immer sehr interessiert nachgefragt. Und ich habe ihr versucht, immer alles, wirklich alles, in kindgerechten Worten zu erklären. Und so mache ich das jetzt einfach weiter. Sie ist jetzt fast 12 und egal, welche Fragen sie hat, ich bespreche das einfach mit ihr und versuche da relativ nüchtern, aber nicht alarmistisch Informationen zu geben, mit denen sie auch was anfangen kann und mit denen sie umgehen kann. Also ich denke, je mehr man weiß, umso besser findet man sich in der Welt zurecht.
Ja, total bei dir. Also unsere Töchter sind ungefähr gleich alt, mein Sohn ist 8 und es ist einfach, ich finde schon, das ist auch unsere Verantwortung, dorthin zu erziehen. Also ich finde, dass wir generell als Eltern dort nicht aus der Verantwortung gehen können. Ich habe sehr viel von meinen Eltern gelernt und bin dafür dankbar, aber auch von meinen Großeltern. Und es geht wirklich um die Kleinigkeiten im Alltag, das zu besprechen. Und dann kannst du die großen Themen ansprechen. Ich unterschreibe alles, was die Theresa gesagt hat. Das ist genau richtig. Man muss es kindgerecht machen. Aber wir haben eine große Verantwortung und Chance als Eltern. Und die gilt es auch wahrzunehmen, weil es sagen ja ganz viele auch gerade von der Generation von der Valerie, nein, ich kriege erst gar keine Kinder, weil ich will niemanden in die Welt setzen. Tatsächlich ist das Bevölkerungswachstum aber rückläufig und wenn jetzt nicht genau die Menschen Kinder in die Welt setzen, die Kinder erziehen könnten, die diese Erde verändern könnten, also sprich, wenn Jane Goodall keinen Sohn hätte, das wäre schlimm. Also ich fände solche Sachen, finde ich eher auch hoffnungsgebend und denke, wir haben als Eltern, wir wissen heute sehr viel und dieses Wissen gilt es weiterzugeben. Das ist natürlich unsere Verantwortung. Auch wir sollten nicht ständig vorm Handy hängen, sondern das wirklich auch im Austausch machen. Das ist, mit Kindern aufwachsen ist großartig. Da ist so viel Hoffnung, so viel Wille, so viel Neugier. Und wenn man das beantworten darf, ist das ein Geschenk. Ich habe viel von meinen Kindern gelernt in der Hinsicht, weil Kinder haben eine angeborene Liebe zur Natur.
Aber habt ihr im Altersjahr zwischen 12 und 13, hat sich der Weg abgezeichnet, dass ihr da so aktiv seid, dass ihr euch einsetzt? Was habt ihr gelesen mit 12, 13? Könnt ihr euch noch erinnern? Mhm. Was für Bücher haben euch bewegt?
Nösslinger, Christine Nösslinger, die hat einfach schon sehr früh in einer sehr klaren Sprache alles angesprochen. Also von Mobbing über Bodyshaming, über Integration, und das in einer Klarheit. Ich lese das jetzt auch wieder mit meiner Tochter und da bin ich wirklich erstaunt. Ich finde, diese Frau kann man gar nicht genug loben und wiederlesen. Stimmt. Und als absolute Klassikerin überall preisen und installieren, weil die hat es geschafft, einfach Kinder ernst zu nehmen in ihrer Literatur. Und deswegen ist sie immer noch so beliebt bei Kindern. Und die spricht einfach viele Themen an in einer Unverblümtheit, und in einer, aber literarisch hochwertig, das finde ich einfach, es ist ein Genuss und auch ein großer Spaß, das mit meiner Tochter zu lesen.
Wenn du es heute liest, kannst du dann verstehen, warum du das damals verschlungen hast?
Absolut, und ich finde es auch nach wie vor genial.
Bei mir war das Astrid Lindgren, nahezu alles von ihr gelesen, aber vor allem hat mich Ronja Räubertochter natürlich bewegt.
Das war
irgendwie.
Ein meines Lieblingsbücher. Ja.
Und Michael Ende, ehrlich gesagt, in seiner unglaublichen Weisheit, ob das jetzt Momo oder die unendliche Geschichte ist, sagt das schon sehr viel aus, finde ich, über die Erwachsenenwelt, die er auch immer wieder kritisiert. Und das hat mich sehr früh, ja, eigentlich nicht nur für Fantasie begeistert, aber auch für das, was in Momo immer so schön kommt, auch dieses Schritt für Schritt. Wir schaffen Veränderung. Gibt es ein wunderbares Kinderbuch, Tranquilla Trampeltreu, das auch super schön ist. Ich habe das alles geliebt, wieder zu lesen.
Die Superhenne Hanna hat mich früh für Massentierhaltung sensibilisiert.
Siehst du? Aber es sind ja die Geschichten.
Absolut,
oder?
Ja.
Und es ist auch, dass Kinder diese unglaubliche Liebe sowieso haben. Wir gewöhnen sie ihnen maximal ab. Das ist eigentlich das, was wir müssen gar nicht mehr viel tun. Und ich meine, gut, im Alter von 13, 14, ich hatte eine sehr politische Schule. Ich habe damals Charles Bukowski gelesen, also ich glaube, das hat der Sache nicht sehr viel gebracht. Aber das Tolle daran war, dass wir eine wirklich engagierte Schule hatten, die uns einfach begeistert hat. Das waren die Älteren mit den Jüngeren, da gab es einen Arbeitskreis Umwelt. Wir standen früh auf der Straße, haben demonstriert, das tue ich, seit ich 13 Jahre alt bin. Und ich hatte damals schon das Gefühl, dass wir viel bewegen können. Und das dürfen wir, da dürfen wir die junge Generation auf gar keinen Fall alleine lassen. Wir müssen ihnen ganz klar zeigen, hier wie Aktionen wie Critical Mass oder sonst was, wir stehen mit euch auf den Raddemos, wir stehen mit euch Fridays for Future hier. Eure Zukunft ist uns wichtig.
Aber Fridays for Future, hat man schon länger jetzt nichts mehr gehört davon. Geht die Bewegung weiter? Billy, du bist da doch in der Szene, weil das kommt und geht und jetzt haben wir eben andere Probleme, wir haben es angesprochen, Kriege, die uns beschäftigen. Aber was tut sich eigentlich an dieser Front?
Ich glaube, das ganz Schwierige ist, ich kann es jetzt eher gerade am Beispiel Greenpeace gut erklären. Durch die amerikanische Politik ist das Funding von Greenpeace international gefährdet. Ja, und jetzt haben wir zum Beispiel auch das österreichische Greenpeace drum. Es wird ja auch jemand von Greenpeace vor Ort sein mit einem Stand und wir würden eben auch gerne, da hat Theresa auch die gute Idee angestoßen, dass wir auch unterstützen können mit unserem Aktivismus, finde ich ja auch eine spannende Geschichte, wenn wir vielleicht eben in diesem Fall Spenden für Greenpeace geben können. Ich denke, habe ein bisschen mit Greenpeace, tausche mich immer wieder aus, mache auch
Aktionen. Die haben ja jetzt gerade was Großes erreicht, vielleicht kannst du darüber
sprechen. Ja, die haben in St. Pölten eine illegale Müllhalde, also die Investigativen von Greenpeace haben die ausgehoben mit Luftbildern und so. Ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ja? Und da siehst du, was, wie wichtig das ist, dass es Umweltorganisationen gibt, die genau auch auf die Finger schauen. Das hätte ein großer Skandal werden können, der viel Grundwasser gefährdet und auch gefährdet hat. Und ich finde, das ist einfach, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mit den Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace zu tun habe. Wir werden zwei großartige Menschen von Greenpeace da haben und haben jetzt eine tolle Idee auch gehabt zur, es wird Messungen in Privatwohnungen geben, die Greenpeace dieses Jahr macht, um mal zu zeigen, wie wirkt sich der Klimawandel wirklich in unsanierten Dachbauten zum Beispiel aus, so wie ich einen habe. Ich stelle zum Beispiel meine Wohnung zur Verfügung. Es geht einfach immer wieder um große Themen wie die, aber auch um kleinere Themen, die wirklich die Menschen abholen. Und deswegen natürlich brauchen wir NGOs. Und die sind im Moment wirklich am Struggeln, weil es natürlich, wenn überall gespart wird, wird leider oft zuerst an solchen Stellen gespart. Und da müssen wir, glaube ich, wieder als Bevölkerung die Hand hochheben und sagen, wir sind dabei, wir unterstützen euch. Der kann, mit so viel wie auch immer kann. Da zählt jeder Cent.
Wir haben ja jedes Mal ein Thema, eben diesmal Klimaschutz. Aber trotzdem, der Sommer kommt und es gibt auch die leichte Kost, um zu lesen, am Strand, in den Bergen, zu Hause, auf Balkonien. Was habt ihr da für Büchertipps? Oh Gott. Was muss man jetzt im Sommer unbedingt lesen?
Ja, Park Bachmann, die leichte Kost.
Die leichte Kost.
Die leichte Kost für Einsteiger.
Oh Gott, ich habe gerade...
Es muss ja nicht leichte Kost sein, aber einfach ein Tipp.
Ja, ja.
Ja, ich habe gerade die 300-jährige Reise, das ist auch nicht wirklich, da geht es um die Hugenottenkriege, das ist jetzt nicht die Sommerkost. Aber
ist das wirklich dein Sommerbuch?
Das ist mein Sommerbuch, weil es ist meine Familiengeschichte und ich wollte mich damit schon ewig auseinandersetzen. Das begann...
Was heißt Familiengeschichte?
Meine Oma hat einen französischen Mädchennamen Prieur, der hugenottisch ist. Und ich habe im letzten Jahr begonnen, diese Familiengeschichte eigentlich auch aufgrund der Welt, mich damit auseinanderzusetzen, auch zu sagen, wow, es ist ja das eine, dass man sagt, gut, das ist eine brutale Geschichte. Es gab diese 8 Kriege, es ging wieder um Religionen, Katholiken gegen die Evangelischen, die wurden vertrieben. Ich finde aber, ich bin heute hier, weil eine Menge an Menschen vorher Unglaubliches durchlebt und erlebt haben. Und es gilt auch, finde ich, beim Prinzip Hoffnung, diese Geschichten anzutreten. Es ist im Moment Krieg und große Verzweiflung. Und wir müssen diese Sachen ernst nehmen. Und ich finde auch wegzuschauen, mir gibt sowas trotzdem Hoffnung. Mag jetzt eine komische Sommerlektüre sein. Ich bin ein Sachbuchleser. Ich lese leider wenig Romane, sonst würde ich...
Aber die Vergangenheit hilft uns ja auch, Dinge einfach besser verstehen zu können, Parallelen aufzugreifen. Theresa, du liest Ingeborg Bachmann.
Was Leichtes. Ja, ich habe mich wieder über sämtliche Erzählungen von Ingeborg Bachmann hergemacht, was mich von der Kürze der Erzählungen auch ein bisschen an die Valerie Huber erinnert. Mhm. Jetzt nicht unbedingt vom Inhalt, aber Bachmann hat einfach so eine unglaubliche Gabe, Geschichten aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu schildern. Also das sind keine Essays in der Ich-Form, sondern sie ist so unfassbar empathisch in ihrer Literatur und erzählt auch sehr viel über diese Nachkriegsgeschichte, das Nachkriegsösterreich, das Nachkriegswien bis eben hinein in die 60er Jahre, wie das Leben damals war und aus den unterschiedlichsten Perspektiven und wie das auch damals war, als zum Beispiel Ex-Nazis sich dann irgendwann wieder mit denen, die sie vorher verfolgt und gequält haben, zusammen an den Wirtshaustisch gesetzt haben. Und das ist einfach für mich sehr faszinierend. Das ist auch nicht unbedingt die leichte Sommerlektüre, aber es gibt da ganz unterschiedliche Themen, die sie behandelt. Und ich finde das literarisch einfach ein Hochgenuss, das zu lesen.
Letztendlich lehrt dich sowas aber Dankbarkeit. Ne? Das ist das, was ich mir oft heute denke. Ich bin auch dankbar, wenn ich so etwas lese, dass ich es nicht selbst erleben musste, dass wir heute uns aber damit auseinandersetzen und diese Geschichte antreten, ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, wegschauen ist auch unter den Ereignissen in Graz ganz wichtig, ist keine Option. Kinder wirklich ernst nehmen in ihren Belangen. Ist es Klimaschutz, ist es Mobbing, wie du auch vorher, das ist bestimmt ein schönes Beispiel mit Christine Nöstlinger. Und ich glaube, es gilt wirklich darum, dass wir zeigen, wir sind da, wir hören einander wieder zu.
Und da, denke ich, ist die Empathie auch ein wichtiger Faktor und das lernt man durchs Lesen.
Ja.
Man lernt einfach durchs Lesen, sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen und die Welt aus anderen Blickwinkeln zu sehen.
Und Empathie ist in Dänemark ein Unterrichtsfach. Das würde ich mir bei uns wünschen, wirklich. Mhm. Das ist etwas, wo ich mir immer denke, daran mangelt es nämlich im Moment. Wenn du auch, aber da müssen wir auch hingehen. Ich habe das selbst erlebt. Also es ist halt schneller, mal zu sagen, geht mich nichts an. Nein, man muss halt auch manchmal ins Unangenehme gehen, um zu sagen, okay, das kann ich besser machen. Welcher Mensch bin ich danach? Wie können wir die Geschichte neu und besser schreiben?
Bernd Hufnagel, Hirnforscher, Keynote-Speaker und Bestseller-Autor, hat mit seinem Buch Besser fix als fertig auch viele Beispiele genannt, wie man eben sich dieser digitalen Flut entziehen kann. Und einfach aus meiner Erfahrung heraus, ich brauche immer so ein Einsteigerbuch für meinen Urlaub. Ich komme nicht gleich runter und kann nicht sofort in einen Roman hinein mich vertiefen. Und da empfehle ich dieses Buch Besser fix als fertig, vor allem, wenn man dann sieht, wenn die Leute am Strand liegen und in ihrem Handy scrollen, wie wahnsinnig. Das kommt dir so absurd vor. Und wenn du dieses Buch liest, dann eigentlich, dass wir tagträumen sollen, dass wir nicht dauernd effizient sein sollen, dann hilft das einfach enorm. Also das kann ich sehr gut.
Und wem das nicht hilft, empfehlen. Sand in einem Buch ist wesentlich besser als Sand in einem Handy.
Gut, also dann kommen wir zum Schluss. Warum sollen unsere Fans, Gäste am 3. Juli unbedingt dabei sein? Übrigens, wenn es regnet, findet die Veranstaltung in den barocken Suiten statt.
Ich denke, sie sollten dabei sein, weil auch die letzten Termine des MQ-Fab in Empowerment-Book-Clubs gezeigt haben, dass es einerseits um die Literatur geht, dass man das erfährt, präsentiert bekommt, neue Inputs bekommt, Inspiration bekommt, aber es geht auch um die Gemeinschaft. Und es ist einfach wahnsinnig schön, wie sich dann nachher immer Gespräche entwickeln, was für Leute plötzlich zusammenfinden, dass sich unterschiedliche Generationen treffen. Und das ist für mich eigentlich auch einer der schönsten Punkte an dem Ganzen. Natürlich die Vorbereitung, die Recherche, das Lesen, das Erarbeiten mit euch macht mir großen Spaß. Aber dann die Gespräche danach und das Gefühl, dass sich da eine Community auch bildet, das ist wirklich schön und die Community ist einfach offen für alle.
Ja, apropos freier Eintritt, Anmeldungen unter anmeldung@lianeseitz.com oder liane.zeit@mqw.at. Billy.
Ich wollte auch sagen, also wenn Sie unbedingt Zeit mit Liane Seitz und Theresa Vogel verbringen möchten.
Und mit und die Lilian beiden, Klebo.
Einfach mal live zu erleben, ist so ein Geschenk. Ich darf das immer und freue mich jedes Mal und gehe bestärkt aus diesen Abenden und auch aus der Arbeit vorher hervor. Und wie die Theresa schon so schön gesagt hat, dieses Vernetzen untereinander, glaube ich, hat uns alle immer wieder die Herzen geöffnet. Und bei uns kommen Menschen von so unterschiedlichen Welten zusammen. Das hat mich letztes Mal wirklich fasziniert, ja, aus welchem Bereich jeder kommt. Und ich finde, so sollte Feminismus sein. Er sollte offen für alle sein. Und das ist unser großes Anliegen und unser großer Wunsch, Zusammenhalt statt noch mehr Gräben.
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Danke.